Daraufhin ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Nachdem die Soldaten ihn ausgepeitscht hatten, flochten sie aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie Jesus auf den Kopf und hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. Dann stellten sie sich vor ihn hin, riefen: „Es lebe der König der Juden!" und schlugen ihm dabei ins Gesicht. Anschließend wandte sich Pilatus ein weiteres Mal an die Menge. Er ging hinaus und sagte: „Ich bringe ihn jetzt zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finden kann." Jesus trat heraus. Auf dem Kopf trug er die Dornenkrone und er hatte den Purpurmantel um. Pilatus sagte zu der Menge: „Hier ist er jetzt, der Mensch." Aber so wie die führenden Priester und ihre Leute Jesus erblickten, schrien sie: „Lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen." „Nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn", erwiderte Pilatus. „Ich jedenfalls kann keine Schuld an ihm finden." „Wir haben ein Gesetz", hielten ihm die Juden entgegen, „und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er behauptet hat, er sei Gottes Sohn." Als Pilatus das hörte, wurde ihm noch unheimlicher zumute. Er ging ins Prätorium zurück und fragte Jesus: „Woher bist du eigentlich?" Aber Jesus gab ihm keine Antwort. „Du weigerst dich, mit mir zu reden", sagte Pilatus. „Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen, aber dass ich auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen?" Jesus erwiderte: „Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von mir von oben gegeben wäre. Deshalb trägt der, der mich dir übergeben hat, eine größere Schuld." Daraufhin machte Pilatus noch einmal einen Versuch, Jesus freizulassen. Doch die Juden schrien: „Wenn du den freilässt, bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser." Diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Pilatus ließ Jesus auf den Platz herausführen, den man das Steinpflaster nannte und der auf Hebräisch Gabata hieß. Dort nahm Pilatus auf dem Richterstuhl Platz. Es war der Rüsttag in der Passafestzeit und es war inzwischen etwa 12 Uhr mittags. Pilatus sagte zu den Juden: „Seht da, euer König." Doch sie schrien: weg mit ihm, lass ihn kreuzigen." „Euren König soll ich kreuzigen lassen?" fragte Pilatus. „Wir haben keinen König, außer dem Kaiser", entgegneten die führenden Priester. Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt.
Ja, liebe Gemeinde, ich grüße euch ganz herzlich, auch von dieser Stelle, auch alle, die zuschauen. Und ich freue mich, dass so viele da sind. Ich freue mich über jeden Einzelnen. Und wir haben heute einen dollen Text, der, denke ich, herausfordernd ist, weil in ihm so krass wie kaum sonst zum Ausdruck kommt, wie unterschiedlich Jesus wahrgenommen werden kann, menschlich gesehen oder auch göttlich gesehen, und wir irgendwie mittendrin. Und das Lied hat es auch gesagt: „Du bist so viel größer, du bist so viel weiter", und dann auf der anderen Seite in diesem Text: „Du bist so klein, du bist so erniedrigt." Und das alles irgendwie zusammenzukriegen, das ist heute unsere Aufgabe. Ich möchte zu Anfang noch mit uns beten. Lieber Herr, ich möchte dir danken, dass du hier bist. Ich möchte dir danken, dass du reden willst mit deinem Heiligen Geist, und ich möchte dich bitten, dass du es tust zu jedem Einzelnen von uns, auch durch das, was in deinem Wort steht, durch das, was ich gleich sagen werde. Hilf du und sprich du zu uns. Amen. Daraufhin ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. So beginnt unser Text heute, und dem voraus ging ja schon eine erste Vernehmungsrunde von Pilatus, wo er versucht hat, inhaltlich so ein bisschen was über Jesus herauszubekommen. Das hat Jonathan vor 2 Wochen, glaube ich, mit uns besprochen. Und wir lesen heute den letzten Abschnitt der Verhandlungen über das Schicksal Jesu, bevor dann seine Hinrichtung ist. Das ist nicht immer schön zu lesen und sich vorzustellen und gerade auch für die Jüngeren vielleicht von uns hier. Und wir landen ganz hart in der Realität und auch in der Brutalität unserer Welt. Nicht nur damals, so hätte ich vielleicht vor ein paar Jahrzehnten noch gedacht, sondern auch in der Realität und Brutalität, die es eben auch heute auf dieser Erde gibt. Und es hat sich eigentlich nicht viel geändert, trotz aller Kultur. Jesus wird gefoltert und das beginnt mit dem Auspeitschen. Das war im Römischen Reich normalerweise nicht unbedingt der Standard, jemanden auszupeitschen, bevor er zum Tod verurteilt wurde. Denn in diese Peitschen, da waren Metall, Bleistücke und Knochensplitter eingeflochten. Das waren Lederpeitschen. Und wenn mit diesen Peitschen von kräftigen Männern gepeitscht wurde, dann blieb eben von dem, der da ausgepeitscht wurde, nicht viel übrig. Also da ist der ganze Rücken nur noch eine blutige Masse gewesen und mancher Todeskandidat ist wohl auch schon vor der eigentlichen Hinrichtung dadurch gestorben. Jesus wird gefoltert. Leidet Jesus, weil er ganz Mensch ist? Um auch ja alles mitzubekommen, was Menschen so aushalten können und aushalten müssen und erleiden können? Ich weiß nicht. Aber ohne Zweifel wurden Menschen in unserer Geschichte der Menschheit schon schlimmer gefoltert als damals Jesus. Es gibt unsägliche Grausamkeiten, die sich Menschen immer wieder ausdenken. Und die Frage ist, leidet Jesus stellvertretend statt uns, damit wir nicht leiden müssen? Ich denke, nein, denn es wird weiter gelitten, auch nach Jesu Leiden, und es wird schlimm gelitten von manchen Menschen. Richtig ist aber auf jeden Fall, Jesus starb für uns. Er durchlitt bei seinem Sterben vor allem, und das ist das Wesentliche, die Ferne von seinem Vater. Er war von seinem Vater getrennt. Er hat diesen Tod, diesen geistlichen Tod auch statt uns erlitten und er wurde auferweckt. Und in dieser Predigt, in diesem Tag heute, da wollen wir einmal gemeinsam jetzt die verschiedenen Beteiligten an diesem Geschehen der Vernehmung vor Pilatus und der Demütigung verfolgen. Das ist zum einen der Pilatus. Pilatus will das eigentlich alles gar nicht. Pilatus will Jesus strafen, er will ihn demütigen durch dieses Auspeitschen und dann freilassen. Nachdem die Soldaten ihn ausgepeitscht hatten, flochten sie aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie Jesus auf den Kopf und hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. Dann stellten sie sich vor ihn hin, riefen, es lebe der König der Juden, und schlugen ihm dabei ins Gesicht. Anschließend wandte sich Pilatus ein weiteres Mal an die Menge. Er ging hinaus und sagte, ich bringe ihn jetzt zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Keine Schuld, geschweige denn ein Todesurteil. Er sagt das hier schon zum zweiten Mal. Er hat das im Kapitel vorher schon mal gesagt. Und so hofft Pilatus auf Menschlichkeit. Er appelliert an das Mitleid der Menge im Hof. Jesus trat heraus. Auf dem Kopf trug er die Dornenkrone und er hatte den Purpurmantel um. Pilatus sagte zu der Menge, hier ist er jetzt, der Mensch. In der lateinischen Übersetzung der Vulgata heißt das Ecce Homo. Und dieser Begriff ist relativ geläufig, auch in der Kunstgeschichte. Es gab ganz viele Künstler, die versucht haben, diese Szene darzustellen, um auch etwas vom Wesen von Jesus in dieser Situation zum Ausdruck zu bringen, mehr oder weniger gekonnt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer. Und ich habe euch jetzt hier ein bekanntes Beispiel mitgebracht. Das ist das Bild Ecce Homo von Lovis Corinth vor ziemlich genau 100 Jahren gemalt. Mit menschlichen Augen gesehen ist dieser Jesus ein Wrack. Alles aufgerissen, blutend, das Gesicht ist zerbeult und blau geschlagen. Hier sieht er sogar noch relativ gut aus. Als Pseudokönig diese Zweige auf dem Kopf. als Krone, den blutigen Soldatenmantel inmitten von den ganzen Profis der 3. oder der 10. Legion, die damals dort Dienst gemacht haben. Seht diesen Menschen, das ist doch einfach nur mitleiderregend. Darauf hofft Pilatus. Dieser Mann ist doch keine Gefahr für niemanden. Dieser Mann ist doch einfach am Ende. Pilatus ist menschlich. Er ist einfach zunächst unfromm menschlich. Pilatus besitzt einen Rest von römischem Humanismus, mit allen Einschränkungen, wie wir auch wissen. Aber Pilatus sagt in dieser Situation mehr, als ihm selbst eigentlich bewusst ist. Ecce homo. Seht, was für ein Mensch. Oder seht den Menschen. Er wurde Fleisch und wohnte unter uns. So schreibt es Johannes im 1. Kapitel seines Evangeliums. Man konnte an Jesus in seinem Elend wirklich das Fleisch sehen. Aber selbst so gibt es kein Mitleid. Aber so wie die führenden Priester und ihre Leute Jesus erblickten, schrien sie, lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn, erwiderte Pilatus. Ich jedenfalls kann keine Schuld an ihm finden. Nochmals, zum 3. Mal sagt Pilatus, keine Schuld. Wir haben ein Gesetz, hielten ihm die Juden entgegen, und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er behauptet hat, er sei Gottes Sohn. Als Pilatus das hörte, wurde ihm noch unheimlicher zumute. Ein Sohn der Götter? Durchaus möglich. Es gab aus der Sicht von Pilatus viele Götter und Söhne waren auch denkbar von Göttern. Und der radikale und einzigartige Glaube der Juden an nur einen einzigen Gott, der war ihm eher verdächtig. Das war exotisch. Die Juden könnten sich ja geirrt haben. Und seine eigene Frau hatte vor einigen Stunden ihm ausrichten lassen, lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich habe seinetwegen heute Nacht im Traum viel Schweres durchgemacht. Weiter in unserem Test. Er ging ins Prätorium zurück und fragte Jesus, woher bist du eigentlich? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Woher bist du? Eigentlich hatte Jesus es ihm schon gesagt, so deutlich wie kaum jemandem anderen. Vorher, wir können das in Johannes 18, ein Kapitel vorher lesen, da antwortete Jesus dem Pilatus, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Da sagte Pilatus zu ihm, dann bist du also tatsächlich ein König. Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Jetzt gibt ihm Jesus keine zweite Antwort mehr, weil er sie schon gegeben hat. Nach römischem Recht hat Jesus nichts getan, was die Todesstrafe verdient. Aber Pilatus bekommt jetzt ein Ultimatum gestellt. Wenn du den freilässt, bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Pilatus bleibt nach dieser Drohung nur noch die Abwägung der Opferung eines unschuldigen Juden gegen die reale Gefahr, bei seinem politischen Mäzen, bei Tiberius, in Ungnade zu fallen. Und Tiberius war ein mürrischer, gnadenloser Machtpolitiker. Und die beiden haben sich wahrscheinlich sogar gekannt, weil es eine direkte Versetzung von Pilatus nach Palästina damals war. Das Risiko war ihm zu groß. Die Opferung dieses Jesus war aber auch ein politischer Erfolg. Euren König soll ich kreuzigen lassen? Fragte Pilatus. Wir haben keinen König außer dem Kaiser, entgegneten die führenden Priester. Wir kommen zu diesen führenden Priestern. wenn die führenden Juden selbst sich so vor der römischen Macht demütigen, die sie ja eigentlich verachten, dann bleibt Pilatus nur noch Befriedigung und Spott für diese Führer des jüdischen Volkes. Der Hohe Rat beweist fromme Unmenschlichkeit. Das Todesurteil steht schon fest. Es wurde am frühen Morgen in ihrem Synedrium unter Hannas beschlossen. Das steht im Matthäusevangelium. Da sagte der hohe Priester zu ihm: Ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid. Sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Du selbst hast es ausgesprochen, erwiderte Jesus. Und ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen. Und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels kommt. Da zerriss der hohe Priester vor Empörung sein Gewand und rief: Das ist Gotteslästerung. Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt ja selbst gehört, wie er Gott gelästert hat. Was ist eure Meinung? Er muss sterben, sagten sie. Es ging also nur noch um ein Entweder-Oder. Wenn Jesus der Messias, der versprochene Messias ist, dann müssen sie vor ihm niederfallen. Wenn er es nicht ist, dann lästert er Gott und muss nach dem mosaischen Gesetz gesteinigt werden. Und sie versuchen dann mit Pilatus so eine schwankende Strategie zwischen religiöser und politischer Anklage. Und schließlich sind sie mit der politischen Anklage erfolgreich. Aber ich frage mich, ist der Messias-Vorwurf überhaupt das Hauptmotiv für die führenden Priester? Die Sadduzäer waren im Hohen Rat führend. Sie akzeptierten nur die Tora. Das waren damals die 5 Bücher Mose und Josua. Es ging ihnen eigentlich nur um die irdische Existenz Israels im Heiligen Land. Alle Gedanken an eine Auferstehung der Toten oder auch an eine überirdische Zukunft, einschließlich der Erwartung eines Messias, waren ihnen fremd. Sie lehnten es als fantastisch ab. Sie akzeptierten ja auch nicht die Schriften der Propheten als heilige Schrift. Die Freiheit und der Wohlstand, den sie besaßen, das war ihnen genug. Ein Aufstand gegen Rom, der würde nur die Existenz Israels, so wie sie es führten, gefährden. Und so sagt Kaiphas schon in Johannes 11, wenn wir ihn so weitermachen lassen, glauben am Ende alle an ihn, dann werden die Römer kommen und weder von unserem Tempel noch von unserer Nation etwas übrig lassen. Einer von ihnen, ein gewisser Kaiaphas, der in jenem Jahr hoher Priester war, sagte: Begreift ihr denn überhaupt nichts? Habt ihr euch nie überlegt, dass es in eurem Interesse ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt? Aber im Gegensatz zu den Sadduzäern kannten sich die Pharisäer, die andere große Gruppe im Hohen Rat, eigentlich aus in den Propheten, in der Erwartung eines Königs, der eben kein Militärgeneral sein wird, sondern sich anders präsentiert. Zum Beispiel Sacharja 9, du Tochter Zion, freu dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. So viel hatte Jesus aus den Propheten zitiert, zum Beispiel Sacharja, aber auch Jesaja und viele andere. Er hatte es erfüllt, es wurde ignoriert. Das meint Jesus, wenn er sagt: Darum hat der, der mich dir überantwortet hat, größere Sünde. Die größere Sünde, es ist der Abfall von allem, was der Herr selbst ihnen immer wieder angekündigt hat, worum er gebeten hat, sein Volk, immer wieder. Gerade die Leiter und Hirten des Volkes. Und das bezieht sich nicht nur auf diese Zeit, sondern auf die ganzen Jahrhunderte vorher. Pilatus sagte zu den Juden: Seht, da ist euer König. Doch sie schrien: Weg mit ihm. Weg mit ihm, lass ihn kreuzigen. Euren König soll ich kreuzigen lassen, fragte Pilatus. Wir haben keinen König außer dem Kaiser, entgegneten die führenden Priester. Sacharja hat angekündigt, dein König kommt zu dir. Und die führenden Priester sagen, wir haben keinen König, nur den Kaiser. Und es war dann tatsächlich der Kaiser Vespasian, also ein Nachfolger von Tiberius, der es im jüdischen Krieg bis 70 nach Christus ausgeführt hat, sowie Hadrian dann noch später im Bar Kochba aufstand, das war 135 nach Christus, was Sacharja 500 Jahre vorher voraussagte. Wahrhaftig, ich habe kein Mitleid mehr mit den Bewohnern des Landes. Siehe, ich lasse jeden Menschen in die Hand seines Nächsten fallen und in die Hand seines Königs. Sie werden das Land zerschlagen, aber ich werde es nicht aus ihrer Hand retten. Und ich denke, dass diese Prophetie, die bezieht sich schon auf diese historische Wahrheit der Zerstörung des Landes Israel und der Zerstreuung des Rests des Volkes dann wirklich über die ganze damalige Welt um den Mittelmeerraum herum. Aber wer ist hier eigentlich die Hauptperson? Es ist Jesus. Es ist Jesus, das Wort Gottes, Schöpfer der Welt, der 30 Jahre vorher Fleisch wurde, der Mensch wurde, der von Maria geboren und gestillt wurde, von Josef begleitet und als Zimmermann ausgebildet, der von Johannes und vielen anderen als ihr Meister und Rabbi erlebt wurde. Er war eindeutig ein Mensch. Und doch sagte Petrus, Herr, zu wem sollten wir gehen? Antwortete Simon Petrus, du hast Worte, die zum ewigen Leben führen, und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Pilatus fürchtete sich, dass da mehr vor ihm steht als nur ein Mensch, und er fürchtete sich zu Recht. Er fragt, woher bist du? Jesus antwortet, der Herr der ganzen Welt. Er sagt, ich bin ein König. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Und es geht ihm nicht nur um einen Machtanspruch. Dann könnte er sich einfach rücksichtslos gegenüber seiner Schöpfung durchsetzen. Wer könnte es ihm verwehren? Jesus proklamiert einen viel größeren Anspruch. Er proklamiert den Wahrheitsanspruch. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Pilatus kann da nur verlegen, so ein bisschen populär, philosophisch zurückfragen, was ist Wahrheit? Wahr ist, dass Jesus diesen Weg des Leidens und insbesondere den in den Tod und die Trennung vom Vater nicht gehen musste. Er hat es freiwillig entschieden. Er hat sich freiwillig für uns entschieden. Er hat die Konsequenz aus dieser Entscheidung getragen, uns Freiheit zu geben. Freiheit zum Guten oder Bösen. Er sagt das auch dem Pilatus. Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Pilatus hat Freiheit, er hat die Wahl. Er entscheidet sich, den Menschen mehr zu gehorchen als Gott. Er entscheidet sich für einen klaren Missbrauch seiner Macht und er weiß das. Er entscheidet sich gegen das römische Gesetz. Doch Jesus ist auch für ihn gestorben, für seine Sünde, für seine Trennung von Gott. Es gibt also Macht zum Falschen, es gibt Macht zum Bösen. Wir würden uns manchmal wünschen, es gäbe diese Macht nicht. Aber wir leben eben nicht in einer gemachten Wohlfühlblase, wo alles ganz streng seinen Gang geht, sondern wir leben mit all unseren Seiten, die diese Freiheit uns gibt, hier auf diesem Planeten. Und so werden wir Zuschauer zu Mittätern, so wie es Marion schon gesagt hat. Wir sind eigentlich auch Hauptpersonen. Es geht gut aus. So viel kann ich verraten und so viel wissen wir ja auch heute, nachdem Ostern und die Auferweckung von Jesus passiert ist. Seht, welch ein Mensch, Ecce Homo. Seht da, sagt Pilatus, er sagt es auch uns, euer König, Ecce Rex Vester in der Vulgata. Und seht, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, hat Johannes der Täufer gesagt. Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Ich möchte noch mit uns beten und bitte dazu aufzustehen. Ja, auch wenn wir diesen Bericht von Johannes lesen, der so detailliert ist, wo so viele Gesprächsteile aufgezeichnet sind, wir können uns dein Leiden kaum vorstellen. Wir können uns kaum vorstellen, wie du die Kraft gehabt hast, das alles über dich ergehen zu lassen, obwohl es überhaupt nicht notwendig gewesen wäre. Es war deine freiwillige Entscheidung. Und obwohl du wusstest, dass du noch diesen Gang dann zum Kreuz gehen musst und dass du sterben wirst für uns. Und ich möchte dir herzlich dafür danken. Danke, Herr, dass du uns befreit hast von der Schuld und von allen Konsequenzen, die daraus erwachsen wären. Danke, Herr, dass wir uns auf dich berufen können. Danke, dass wir uns auf dich verlassen können. Und hilf du uns, dass wir in dieser Zeit der Passion, in der wir an dein Leiden und an dein Sterben denken, jetzt bis Karfreitag und bis Ostern, dass wir uns immer wieder damit beschäftigen und dass wir dankbar werden dir gegenüber. Ich möchte danken für diesen Tag und jeden Sonntag, der uns Gelegenheit gibt, uns an dich zu erinnern und von dir zu lesen und zu hören. Und ich möchte danken für jeden Tag der Woche, an dem wir die Chance haben, das, was wir von dir wissen und was wir von dir gehört haben, umzusetzen. Hilf uns dabei. Amen.